den Hut Podcast, powered by Landau Media.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Medienrot Podcast. Ich bin Jens Stöfhase und habe heute im Gespräch Sacha Klein. Sacha Klein ist der Gründer der Agentur Hyper in Berlin. Wenn Sie wissen wollen, wie man eine Agentur gründet, mit Influencern arbeitet und wie man dann nebenbei noch einen erfolgreichen Podcast macht, dann bleiben Sie dran.
Ich saß letzten Sommer in Zürich und hatte Zeit. Und habe überlegt, nachdem ich mich gerade selbstständig gemacht habe als Freelancer, was eigentlich passieren würde, wenn ich eine Agentur gründen würde. Und damals war das noch überhaupt nicht abzusehen. Und ich habe festgestellt, dass es die Top-Level-Domain Agency gab und überlegt, was gut klingen würde und was ein Wortspiel wäre, in dem auf jeden Fall PR vorkommt. Dann kam ich relativ schnell auf Hyper und habe mir die Domain gesichert, also hyper.agency. Und dann Anfang des Jahres, als ich mich damit beschäftigt habe, eine Agentur zu gründen und aus meinem Freelancer-Dasein tatsächlich ein Unternehmen zu bauen, habe ich mit einem Anwalt gesprochen, inwiefern der Markenname Hyper überhaupt schützenswert ist und ob er schon unter Umständen durch einen Dritten in Deutschland geschützt ist, zumindest für den Zweck, den ich anstrebe. Und er hat das Ganze dann eben als Mandat übernommen, festgestellt, dass das soweit gut ist und ich loslegen kann. Und dann habe ich einen Webdesigner beauftragt, mir eine Seite zu bauen, die Hyper heißt. Und dann, als er fertig war, ist das Ganze online gegangen. Ich habe gesagt, hier ist die Agentur Hyper, wir sind jetzt am Start und das ist die Geschichte.
Die ist relativ banal, aber damit auch wenigstens echt.
Meine ganze Karriere ist relativ banal. Also ich habe 2005 angefangen mit PR und seit 2007 twitter ich und irgendwann 2008, 2009 kamen Leute auf mich zu und meinten, wie twittert man denn eigentlich? Und dann habe ich gesagt, naja, du legst dir einen Account an und dann twitterst du. Also du gibst da was in die Maske ein und dann twitterst du. Und ich habe nie verstanden, dass Leute Dinge überdenken und übervorsichtig sind und alles komplett in Frage stellen, sondern ich habe immer gemacht, immer gelernt, auch immer Fehler gemacht und auch immer aus Fehlern tatsächlich etwas Positives ziehen können. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich dann heute, 2017, mir eine Selbstständigkeit oder ein Unternehmen zulegen konnte, das dann vom ersten Tag an auch mir eine ziemlich solide Basis geschaffen hat, jetzt mittlerweile nicht nur für mich, sondern auch für meine Mitarbeiter und wir zum Glück dann auch noch imstande sind, Nutzen für unsere Auftraggeber zu stiften.
Wie viele Leute seid ihr inzwischen?
Wir sind aktuell 3 Mitarbeiter, arbeiten allerdings sehr dezentral, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ich wohne nicht im klassischen Zentrum von Berlin, wie man es kennt, wenn man Berlin als Zugezogener erlebt. Also die meisten ziehen ja nach Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Neukölln, Friedrichshain, all diese coolen Trendbezirke. Ich muss aber dazu sagen, ich bin keiner dieser Zugezogenen. Ich bin schon mit 4 nach Berlin gezogen, und zwar nach Charlottenburg. Und Charlottenburg war früher, als man eben noch in West- und Ost-Berlin-Dimensionen gedacht hat, so ziemlich das Zentralste, was es in West-Berlin gab. Nur heute gilt hier der Westen jetzt gerade wieder so im Kommen, aber vor 5 Jahren war ja der Berliner Westen wirklich wahnsinnig langweilig und für niemanden wirklich spannend. Und ich komme nun mal aus Charlottenburg und bin dann später zum Studieren nach Köln und Hamburg gegangen. Irgendwann zurückgekommen und der klassische Berliner bleibt mehr oder weniger in seinem Kiez. Und jetzt bin ich in Schmargendorf gelandet, was ein Stadtteil von Wilmersdorf ist, was sich im Südwesten Berlins befindet. Und all meine Kunden oder früher eben auch Arbeitgeber saßen in Mitte oder Kreuzberg. Und das bedeutete für mich, dass ich jeden Tag circa 1,5 Stunden im Auto verbracht habe oder auf meinem Roller verbracht habe. Und ich für mich beschlossen habe, wenn ich irgendwann mal ein Unternehmen baue, dann möchte ich so wenig Zeit wie möglich unterwegs verbringen. Ich möchte dann einfach mich mit den Dingen auseinandersetzen, um die es wirklich geht. Und das ist halt Arbeit. Und Kommunikation muss ja im Jahr 2017 auch nicht immer nur das persönliche Gespräch sein. Und Präsenz ist auch mit dank Tools wie Slack, E-Mail, Skype, was auch immer, Twitter, Facebook, einfach nicht mehr zwangsläufig, dass man an einem Ort zusammenarbeitet und miteinander arbeitet, Google Docs sei Dank. Und deswegen hab ich zwar hier ein kleines Büro in Schmargendorf, aber meine Mitarbeiter sitzen aktuell in Münster und in Heidelberg. Und wir treffen uns für Kundentermine natürlich dort, wo unsere Kunden uns haben wollen. Aber ansonsten arbeiten wir sehr dezentral und fahren damit auch sehr gut.
Jetzt ist die Gründung ja auch schon ein paar Tage her. Ihr seid schon zu dritt. Wenn du zurückguckst, was war denn das, was dich am meisten dazu gebracht hat, diese Agentur daraus zu machen, also von dieser klassischen Freelancer-Selbstständigkeit hin zu einer Unternehmer-Selbstständigkeit zu finden?
Wie viel ist in meinem Leben, war das nicht geplant. Also auch die Freelancer-Tätigkeit war nicht geplant. Die Freelancer-Tätigkeit berührt daher, dass ich in meinem letzten Job bei Glossybox Anfang 2016 den Entschluss getroffen habe, die Firma zu verlassen. Es gab kein festes Zeitfenster, wann ich gehen sollte oder wollte. Wir haben das sehr partnerschaftlich, sehr freundschaftlich zusammen diskutiert. Und es war klar, dass ich irgendwann gehen würde, aber man hat mir jetzt auch nicht gesagt, geh schnell oder geh langsam, sondern nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Und ich habe dann eben geschaut, was gibt's noch in Berlin und für wen könnte ich arbeiten? Und dann habe ich mit diversen Unternehmen Gespräche geführt. Und irgendwie hat sich nicht so richtig gut angefühlt. Also zumindest nicht so gut, dass ich gedacht hätte, hier möchtest du wirklich total sein in deiner ganzen Art. Und dann saß ich Anfang März 2016 im Büro von My Müsli bei Max Wittrock. Und ich kenne Max zum Glück schon sehr viele Jahre. Also My Müsli gibt es seit dem 30.04.2007. Max und ich haben uns 2008 kennengelernt. Und das ist tatsächlich auch jemand, den ich als Person seit vielen, vielen Jahren schätze, weil das jemand ist, der sehr bodenständig, sehr, sehr klug und auch sehr generös ist und sich Zeit nimmt für Menschen und ihnen auch gerne gute Ratschläge gibt und aufgrund seiner Erfahrung und aufgrund seiner Intelligenz auch tatsächlich imstande ist, gute Ratschläge zu geben. Und ich meinte zu Max, du Max, irgendwann demnächst werde ich Glossybox verlassen. Wenn du jemanden kennst, und er kennt natürlich viele Leute, der jemanden wie mich braucht, dann denk doch mal an mich. Und er meinte, ja, wir brauchen dich. Wir brauchen dich jetzt nicht als Festangestellten, sondern als Berater. Wir haben hier so ein Problem und wir bräuchten jemanden, der das auch tatsächlich von außen lösen kann. Also jemand, der viel Distanz zu uns mitbringt und ohne Romantik an diese Sache rangeht. Und hast du nicht Lust drauf? Und dann habe ich zu ihm gesagt, oh, auf jeden Fall, weil mein Müsli auch als Unternehmen etwas ist, was ich sehr schätze. Auch Hubertus, ein weiterer Gründer, ist ein sehr kluger Kopf, den ich sehr bewundere. Im Zuge meines Beratungsmandats durfte ich dann auch Philipp Kreis, den dritten Gründer, kennenlernen. Also die sind menschlich alle wirklich vorbildhaft. Und dann meinte ich aber zu Max, naja, aber ich habe ja gar nicht vor, mich selbstständig zu machen, sondern eigentlich suche ich ja nach einem neuen Job. Und dann meinte er, ja, aber warum eigentlich? Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mit meiner Frau darüber gesprochen und meinte, was hältst du denn davon? Und meine Frau, muss ich dazu sagen, kommt aus einem Unternehmerhaushalt, hat selber jahrelang ein Unternehmen sehr erfolgreich geleitet. Und dann meinte sie auch, ja, warum eigentlich nicht? Probier's doch einfach mal. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann suchst du dir halt einfach wieder einen Job. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist es ja gar nicht verkehrt. Und am nächsten Tag habe ich bei Glossybox darüber gesprochen, dass ich mich mit dem Gedanken vielleicht beschäftigen würde. Und man meinte zu mir, ist doch hervorragend, weil dann müssen wir gar nicht für dich einen Nachfolger suchen, sondern wir geben dir ebenfalls ein Mandat und dann kannst du bei uns einen Teil übernehmen. Und dann habe ich gerechnet und festgestellt, dass das Risiko zu dem Zeitpunkt schon wahnsinnig klein war. Und am Tag, als ich mich dann wirklich selbstständig gemacht habe, kam auch noch die Beratung Hering Schuppner auf mich zu und meinte in Person von Andreas Wieniawski, jeder Tag, den du uns gibst, werden wir dann auch noch buchen. Und dann hatte ich tatsächlich also drei Kunden, die dafür gesorgt haben, dass ich zwischen Montag und Freitag durchgehend gearbeitet habe, was für jemanden, der frisch in der Selbstständigkeit ist, glaube ich, fast unmöglich ist. Und dann ist allerdings nach 7 Monaten meiner Selbstständigkeit meine Frau schwanger geworden. Und natürlich habe ich mich darüber sehr gefreut und mir aber auch die Frage gestellt, wie das dann ist, wenn der Nachwuchs da ist, weil mit so einem Beratungsmandat ist es zwar schön, dass man abends zu Hause ist und eigentlich frei hat, aber man ist auch tatsächlich erst abends zu Hause, zumindest wenn man so viel arbeitet, wie ich es in der Zeit getan habe. Man geht halt morgens um 8 Uhr aus dem Haus und kommt nicht von 19.30 Uhr nach Hause und dann ist es natürlich irgendwie ungünstig, wenn man nicht so wahnsinnig viel Zeit hat, auch keine Flexibilität hat, um Zeit mit seinem Nachwuchs zu verbringen. Und dann habe ich mit einem klugen Köpfen gesprochen, die zu mir meinten, wenn du allerdings ein Agenturgeschäft und ein Agenturmodell anstreben würdest, dann hättest du die Flexibilität, weil deinen Kunden es letztendlich total egal ist, ob du um 5 Uhr morgens arbeitest oder um 17 Uhr. Die haben ihre Ziele, die sie erreichen wollen und du bist derjenige, der sie dahin befördert, dass sie die Ziele erreichen können. Und ob du das aus Berlin, Hamburg oder Neuseeland machst, ist denen ebenfalls total egal. Wichtig ist, dass die Ziele eben erreicht werden. Und dann habe ich darüber nachgedacht und im Januar diesen Prozess angestoßen, weg von der Beratung und hin zum Agenturmodell und das Ganze dann eben wirklich im Mai vollzogen. Und dann eben relativ schnell festgestellt, das kriege ich alleine so gar nicht mehr gewuppt. Zumindest dann nicht, wenn ich all diese Unternehmen, die auf mich zugekommen sind und die ich zum großen Teil auch sehr, sehr spannend finde, betreuen möchte. Und das Momentum oder der Moment, in dem ich den Entschluss gefasst habe, daraus ein Unternehmen zu bauen, war, als Thomas Bachem auf mich zukam mit der Code University und meinte, hast du nicht Lust, für uns PR zu machen? Und dann dachte ich, okay, also ja, weil ich habe von dem Projekt der Code University letztes Jahr gelesen, dachte, Mensch, wäre das nicht super, wenn ich die Möglichkeit hätte, für die PR machen zu können. Und als das dann möglich war, dachte ich, okay, dann kannst du nicht Nein sagen, du bist aber jetzt schon ganz schön im Anschlag, dann brauchst du Unterstützung. Und dann habe ich eben tatsächlich das Glück gehabt, dass ich zwei Leute kannte, die ich schnell ansprechen konnte, die bereit waren, mich zu unterstützen und die das jetzt mit mir zusammentun.
Jetzt machst du das, soweit ich das von außen bisher mitbekommen habe, überwiegend für relativ junge Unternehmen. Was würdest du jetzt auch als jemand sagen, der vorher mal bei E-Plus war? Ich glaube, das war mehr Public Affairs, das war nicht so viel Public Relation. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Es war eine Mischung aus beidem.
Ja. Was würdest du denn aber sagen, was ist denn der Unterschied?
Der Unterschied ist, also lustigerweise ist es so, dass ich habe auch einige Kunden aus dem Konzernumfeld. Wir arbeiten für ProSiebenSat.1, wir arbeiten für Pernod Ricard und haben auch was für Henkel gemacht. Tatsächlich ist es so, dass der große Unterschied der ist, dass ich bei Startups oder jungen Unternehmen in der Regel einen, vielleicht zwei Ansprechpartner habe und der Auftrag einfach ist, nämlich Öffentlichkeit zu schaffen. Es ist nie einfach, Öffentlichkeit für ein junges Unternehmen zu schaffen und es gehört schon eine Menge strategisches Geschick dazu, die richtigen Geschichten zu identifizieren und das dann entsprechend zu orchestrieren. Aber der Auftrag ist in der Regel viel klarer zu verstehen und auch der Weg dorthin ist sehr pragmatisch. Je größer und auch älter ein Unternehmen ist, desto mehr Interessen gibt es natürlich im Unternehmen und desto mehr Akteure gibt es, die eigene Interessen verfolgen. Und das ist ja auch ganz normal und okay so. Nur dann musst du eben schauen, dass du als Dienstleister, der letztendlich beauftragt wird, um einen Auftrag zu erfüllen, auch nicht zwischen die Fronten gerätst, was tatsächlich hin und wieder passieren kann und was ich eben auch auf Unternehmensseite oft genug erlebt habe, als ich eben noch bei E-Plus gearbeitet habe, wo ich gesehen habe, dass wir tolle Dienstleister hatten, die aber nicht imstande waren, ihr Potenzial wirklich auszureizen, weil es dann eben eine Marketingabteilung gab, eine Public Relations Abteilung und eine Public Affairs Abteilung gab und alle drei hatten total nachvollziehbare Interessen, aber der Dienstleister war irgendwo in diesem Bermuda-Dreieck gefangen und musste schauen, dass er nicht absäuft. Und war eben, klar haben die dann ihre Umsätze als Dienstleister gemacht, aber unser Interesse ist es nicht primär, Geld zu verdienen. Ich meine, mein Gott, wir sind nicht die Wohlfahrt. Natürlich stellen wir am Ende des Monats eine Rechnung. Aber wir beziehen schon unsere größtmögliche Befriedigung dadurch, dass wir tolle Arbeit leisten dürfen. Und in dem Moment, in dem wir es nicht tun können, sind wir wahrscheinlich auch nicht der richtige Dienstleister.
Du sagst jetzt zwar selber, ihr habt auch schon größere Unternehmen wieder dabei. Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir beide mit Print nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen können. Gleichzeitig denke ich mir ganz häufig, es gibt auch so ein antizyklisches Denken. Also so nach dem Motto, wenn alle anfangen, in die Digitalität zu gehen, dann ist eigentlich fast schon wieder genug Platz, bestimmte Themen auch in Print zu setzen. Ist das bei dir inzwischen auch wieder ein Thema oder ist es tatsächlich eher eine Konzentration auf digitale Welten?
Ich glaube, also mein persönliches Mediennutzungsverhalten muss ich jeden Morgen, wenn ich anfange zu arbeiten, komplett auslöschen aus meinem Kopf, weil ich und wir als Agentur tatsächlich in erster Linie Dienstleister sind und es darum geht, was unseren Kunden nutzt. Und wenn ich für ein tradiertes Unternehmen wie Pernod Ricard etwas leisten soll und es um eine Aperitifmarke geht und wir darüber reden, wie die Zielgruppe ausschaut, dann sind natürlich einige Printtitel total relevant und dann können wir auch gar nicht darauf verzichten. Und dann ist es aber vollkommen unerheblich, ob ich die privat gut oder schlecht finde und ob ich die konsumiere oder nicht konsumiere. Dann dient es den Zielen, auch den ökonomischen Zielen des Auftraggebers und dann macht es auch Sinn, dass man dahingehend PR macht, auch TV beispielsweise. Man redet in der PR viel zu selten über TV, aber wenn du im Fernsehen stattfindest, dann hast du einfach einen deutlich höheren Hebel, als wenn du digital etwas reizt. Und das ist nach wie vor so und es wird wahrscheinlich auch in den nächsten 1-2 Jahren noch so bleiben. Ein Beitrag bei Galileo oder vielleicht sogar in der Tagesschau, na dann stell mal deinen Server wirklich warm, dass der nicht abrauscht unter der Masse von Usern, die auf dich einprasseln. Aber meine persönliche Meinung ist, klar hat es Print heute viel schwieriger, als es noch 1990 oder 2000 oder 2010 war. Ich war auch tatsächlich immer relativ stolz darauf, dass wir ein Haushalt privat sind, der relativ viele Printtitel konsumiert hat. Wir hatten eigentlich immer irgendein Magazin bei uns im Briefkasten, wenn wir nach Hause gekommen sind, weil sowohl meine Frau sehr viel liest, wie auch ich. Und mittlerweile hat sich das gelegt, weil wir einfach auch gar nicht mehr dazu kommen, diese Printmedien zu konsumieren, weil sie eben irgendwo rumliegen. Und Digitales ist immer dabei. Digitales ist mittlerweile auch wahnsinnig bequem. Du brauchst heutzutage noch nicht mal mehr eine App, weil auch wenn du mobil unterwegs bist, mobile Seiten so gut aussehen, es so viele gute Newsletter gibt, es so viele gute Podcasts gibt, so dass man fairerweise einfach dazu sagen muss, Print ist in erster Linie aus meiner Perspektive sehr unbequem und unhandlich und vor allem nie dort, wo ich ihn brauche oder es brauche. Und natürlich gibt es einige Titel, die ich bis heute total schätze und bewundere, wie die 11 Freunde, die Brand 1. Aber die sind ja an sich auch schon wieder so antizyklisch, die haben ja sich eine Nische gesucht in der ganzen Machart, dass sie total konkurrenzlos sind. Es gab ein Printmagazin, das ich wirklich geliebt habe. Das war das höchste der Gefühle für mich, ein Fußballmagazin. Rund hieß das. Das war, glaube ich, 2008, 2009. Und Rund war für mich noch besser als 11 Freunde. Das war weniger ein Fanmagazin als wirklich ein Fußballkulturmagazin. Aber Rund hat es halt nicht geschafft. Es gab nicht so wahnsinnig viele Leute, die sich dafür begeistern konnten. Und so ein Journalismus ist eben auch nicht gerade günstig. Und dann muss man eben schauen, wie viele Printtitel über die letzten 10 Jahre eher verschwunden als tatsächlich neu gekommen sind.
Du hast gerade ein schönes Stichwort gebracht. Das ist ja nun mal dein Job, daraus Journalismus am Ende des Tages werden zu lassen. Hast du denn ein Beispiel, wo du jetzt sagst, das ist Online-Journalismus, der dir was gebracht hat, beziehungsweise auch deinen Kunden, der in einer Art stattfindet, die jenseits von so ein bisschen Rumgeklicke funktioniert?
Also vielleicht, um das noch so ein kleines bisschen zu konkretisieren, das Ziel unserer Arbeit ist nicht, dass Journalismus stattfindet, sondern dass Öffentlichkeit hergestellt wird. Und das ist schon wesentlich, weil wir eben nicht nur darüber reden, dass PR im klassischen Sinne stattfindet, sondern dass es vielleicht auch um Owned Media geht. Das, was du ja hier letztendlich auch mit dem Medienrot Podcast machst, ist ja, dass ihr für das Unternehmen Landau Media eine Öffentlichkeit schafft, die total spannend und interessant ist und ganz vielen Leuten auch Mehrwert bietet und wir uns deswegen mit Landau beschäftigen, wo wir es vielleicht nicht wo wir es vielleicht seltener tun würden oder nicht in dieser Intensität tun würden. Und das ist auch durchaus unser Anspruch in der Arbeit, dass wir nach Lösungen finden für Probleme, die nicht zwangsläufig in der klassischen PR gefunden werden müssen. Aber wenn du fragst, ob es journalistische Formate oder journalistische Ideen online gibt, die so spannend sind, dass sie eben tatsächlich nicht nur Rumgeklicke schaffen. Ja, also ich hatte das große Glück, für einen Auftraggeber von mir, Sister Mac, eine Platzierung im Online-Marketing Rockstars Podcast herstellen zu können. Und das hat denen wahnsinnig viel geholfen. Also die hatten hinterher sehr viele Anfragen von interessierten Kunden. Und die Logik dahinter ist eben, dass Sister Mac als Unternehmen, noch nicht mal als Medienangebot, also es ist ein digitales Magazin für intelligente, lifestyle-orientierte Frauen, die eben nicht die klassischen Printtitel haben wollen, in dem es um Fashion, Beauty und vor allem Diäten geht, sondern in denen es auch um bildungsrelevante Dinge geht, wo man ein bisschen tiefer und ausführlicher sich mit Themen auseinandersetzt, wo es auch um das Thema Digitalisierung geht, aber eben aus einer weiblichen Perspektive. Die machen ihr Magazin seit 2012 vom ersten Tag an über Content Marketing. Also die finanzieren sich ausschließlich über Content Marketing. Das Magazin ist rein digital. Es gibt es als App, es gibt es als Website, es gibt es als PDF. Und die haben nie auch nur einen Cent vom Leser verlangt dafür, dass sie dieses Magazin lesen können. Aber sie haben eben von der Industrie und tatsächlich auch nicht wenig Geld dafür verlangt, dass sie in diesem Umfeld stattfinden können. Und zwar nicht über klassische Werbung, sondern wirklich über Content Marketing. Die setzen sich hin und überlegen sich, wie schaffen wir es, das Produkt X so zu inszenieren, dass es den größtmöglichen Mehrwert und Unterhaltungswert für unsere Leserinnen bietet. Und das ist in dieser Penetranz, wie die an das Thema rangehen und auch der Fast-Perfektionswahn, den die an den Tag legen, sehr, sehr ungewöhnlich und deswegen wahrscheinlich auch sehr erfolgreich. Gelesen wird dieses Magazin von über 200.000 Menschen pro Ausgabe, was viele nicht auf dem Schirm haben. Und wir uns natürlich auch für die B2B-Positionierung im Hinblick auf mehr Kunden, andere Kunden, vielleicht auch bessere Angebote von den Kunden aus der werbenden Industrie überlegt haben, welches Medium kommt denn dafür in Frage? Und so wahnsinnig viele Medien gibt es ja gar nicht. Das ist dann die W&V und Horizont, One-to-One, Internet World Business und so weiter und so fort. Aber die sind ja natürlich auch vom Storytelling sehr beschränkt, weil da hast du eine Website oder du hast ein Printmagazin. Und wie ich finde, ein sehr spannendes Medium ist eben das Medium Podcast. Und der erfolgreichste Podcast im Bereich Marketing und meiner Meinung nach auch tatsächlich der beste ist der Podcast im Bereich, von Online Marketing Rockstars, weil Philipp Westermeier als Moderator gerne damit kokettiert, dass er Fragen sehr naiv stellt, aber dadurch eben auch sehr tief eintauchen kann und sich auch Zeit nimmt. Und ein Podcast dauert eben nicht 5 Minuten und nicht 10 Minuten, sondern irgendwas zwischen 40 und 60 Minuten. Und in diesem Podcast haben Thea und Toni, die Gründerin von Sister Mac, dann eben wirklich die Geschichte des Magazins erzählt, wie das mit ihnen und dem Content Marketing funktioniert, wer ihre Leserin ist. Und das hat dazu geführt, dass hinterher einfach viele Anfragen reinkamen, aber eben auch die allgemeine Bekanntheit von Sister Mac massiv zugenommen hat, weil es genau das richtige Format für genau den richtigen Auftraggeber fairerweise auch genau zur richtigen Zeit kam. Und ich glaube, genau so muss man dann eben auch tatsächlich in der klassischen oder in der heutigen Unternehmenskommunikation an die Sache rangehen, dass man vom Ziel rückwärts denkt und dann eben auch ohne Romantik versucht, das richtige Medium für den entsprechenden Auftraggeber, Kunden oder eben auch für seinen eigenen Arbeitgeber zu finden.
Du bist ein hervorragender Stichwortgeber. Mhm. Weil tatsächlich, was jetzt so ein bisschen bei mir übrig geblieben ist aus dieser Antwort, ist, neben der PR gibt's und Journalismus, wie du es ja selber sagst, gibt es eben auch neue Erzählwege. Mhm. Ich weiß, weil ich deine Facebook-Sachen persönlich verfolge, dass du auch viel mit Influencern inzwischen arbeitest. Und wenn ich alles richtig verstanden habe, mit Anna Frost sogar für eine Influencerin inzwischen arbeitest. Also sozusagen eine Influencerin, die du im Zweifel mit anderen Auftraggeberinnen und Auftraggebern von dir verbindest. Und gleichzeitig ist sie inzwischen aber selbst zur Auftraggeberin geworden, oder?
Also Anna Frost ist eine tolle, spannende Persönlichkeit. Man muss aber auch dazu sagen, Anna Frost ist ein Unternehmen, was viele gar nicht wissen, weil sie glauben, so ein Influencer, der macht halt am Tag drei Instagram-Posts und es dauert 2-3 Minuten und dann war es das. Das Thema Influencer ist halt ein Thema für sich und man kann, glaube ich, Stunden oder wochenlang sich damit beschäftigen. Und tatsächlich ist es so, dass gemeinsam mit Johannes Lenz von der Agentur Acom 360 ich am 23. September ein Barcamp zum Thema Influencer-Marketing in Hamburg veranstalte. Wer noch Interesse hat, möge das Ganze googeln.
Wir machen dazu einfach, das entscheide ich jetzt hier,
einen Link in die Shownotes.
Wir machen einen Link und
super. Genau. Und das Thema Influencer Marketing ist einfach nicht trivial. Weil viele Menschen, die wirklich substanzielle Inhalte im Internet produzieren, sich dafür sehr, sehr viel Zeit nehmen, auch über die Jahre ein sehr hohes Expertenwissen entwickeln. Und in meiner Zeit bei Glossybox, oder ich fange mal noch früher an, ich habe das erste Mal in verantwortungsvoller Position PR gemacht im Jahr 2008. Da saß ich bei einem Unternehmen, das hieß Rockertune. Und das hat werbefinanziert Musik bereitgestellt. Und tatsächlich war es so, dass das Ganze PR-seitig sehr, sehr gut lief. Also die klassischen Medien haben rauf und runter darüber berichtet. Aber meine Kommunikationsstrategie war auch tatsächlich inspiriert vom Kommunikationserfolg von My Müsli, dass ich nicht mit den klassischen Medien beginne, sondern mit Blogs, weil die viel interessierter für Innovation waren und das meiner Meinung nach damals spannendste und beste Blog, oder sagen wir mal der spannendste und beste Blogger war Robert Basic, der Basic Thinking damals gemacht hat. Weil Robert unfassbar kritisch, unfassbar neugierig und unfassbar authentisch über Dinge geschrieben hat. Und der Tag, an dem wir damals mit Rockertune online gegangen sind, Robert hat uns zerrissen. Er hat sich, ich weiß nicht wie viele Stunden Zeit genommen, um wirklich Screenshots zu machen, Pfeile zu machen, um uns auf Bugs hinzuweisen, was alles nicht funktioniert hat. Und meinte, tolle Idee, miese Umsetzung, Jungs, macht euch an die Arbeit. Und ich weiß, dass unser Geschäftsführer bei Rockertune damals getobt hat. Meinte, was für ein Scheiß, dafür habe ich dich doch nicht angestellt, damit dann hier so eine schlechte Berichterstattung stattfindet. Und dann meinte ich zu ihm, Konstantin, schau mal, das ist das Beste, was uns passieren konnte, weil andere Unternehmen geben dafür viele tausend Euro aus, dass sie überhaupt User-Feedback bekommen haben. Wir kriegen hier nicht nur User-Feedback, sondern wir kriegen auch noch Öffentlichkeit. Und das, was du jetzt als negative Öffentlichkeit wahrnimmst, das ist in einer Woche, wenn du die Probleme löst technisch, dann ist es positive Öffentlichkeit. Weil im Gegensatz zu einer Frankfurter Rundschau, die damals auch negativ über uns berichtet hat, können wir nämlich wieder zu Robert gehen. Und Robert wird sich wieder die Zeit nehmen, weil der einfach so ein Typ ist. Und wird dann, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, auch positiv bei uns berichten. Und genauso kam es. Und für mich waren auch mit diesem Beispiel Blogs eben ein sehr wertvolles Tool, um Öffentlichkeit herzustellen. Und irgendwann gab es ja auch den Begriff Blogger Relations und irgendwann sprach man ja auch so ein kleines bisschen von Influencern. Ich muss gestehen, dass ich das immer schon in meiner Arbeit ernst genommen habe, aber erst in der Zeit bei Glossybox dann auch wirklich verstanden habe, dass das zu einem enormen ökonomischen Nutzen für Unternehmen führen kann. Weil das wichtigste Instrument im Marketing bei Glossybox nicht Performance-Marketing wie bei den anderen Rocket-Unternehmungen. Mittlerweile ist Glossybox kein Rocket-Unternehmen mehr seit wenigen Wochen. Aber tatsächlich für Glossybox war der wichtigste Hebel Influencer-Marketing. Also haben wir Influencer-Marketing wahnsinnig ernst genommen und hatten auch nicht nur eine Person, sondern eben allein in Deutschland 4 Leute, die sich um das Thema Influencer-Marketing gekümmert haben. Und zwar anders als andere. Wir sind nicht komplett auf Abverkauf gegangen, sondern haben uns damit auseinandergesetzt, wer sind wirklich die substanziellen Leute, die guten Content erschaffen, die mit denen wir auch zusammenarbeiten wollen, weil wir durch sie wiedergegeben werden wollen. Und irgendwann bin ich so auf Anna Frost gestoßen, also als ich kannte sie bei Twitter Und aber nicht persönlich. Und wir hatten dann eins der letzten Projekte, die ich bei Glossybox als Kommunikationsverantwortlicher auf die Beine gestellt habe, war eine Box mit drei Influencern. Und eine davon war Anna Frost. Und so haben wir uns kennengelernt, schätzen gelernt. Und irgendwann kam Jakob, Annas Mann und auch tatsächlich Geschäftspartner auf mich zu und meinte, wir würden gern mehr Öffentlichkeit für Anna herstellen, weil wir uns nicht richtig gut positioniert sehen in einigen Bereichen. Hast du nicht Lust, das Mandat zu übernehmen? Und dann haben wir uns dazu ausgetauscht und da wir uns einander sowieso geschätzt haben, sind wir auch relativ schnell zu einer Übereinkunft gekommen. Ich glaube, es macht auch total Sinn, dass man in diesen Dimensionen denkt, weil ich mich schon in meiner Arbeit bei Glossybox gefragt habe, die haben ja alle Agenturen, von denen sie vertreten werden, aber die Agenturen kümmern sich nur darum, dass die Influencer-Kampagnen, also dass das Geld reinkommt, aber nicht, dass die Influencer mal über das Internet hinaus stattfinden, also dass die auch mal in TV-Shows platziert werden, dass die mal in einer Tageszeitung sich äußern dürfen, dass die in Magazinen zu Wort kommen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, über den wir gesprochen haben. Wir leben in einer Welt, in der es eben nicht nur darum geht, dass das digitale Platz in unserem Leben hat, sondern eben auch noch TV, Print, Radio, Podcast, was auch immer, und man dann eben auch einen gelungenen Medienmix finden muss. Und ich habe mich immer gewundert, dass diese Agenturen, die Influencer vertreten, keine klassische oder keine PR für Influencer machen. Und insofern finde ich das total smart, dass eine Influencerin und auch ihr ganzes Unternehmen verstehen, dass das Potenzial, Influencer zu sein, letztendlich bedeutet, dass du auf andere Menschen Einfluss ausübst, was ja auch der Begriff schon sagt, aber dass du eben auch eine Person des öffentlichen Lebens bist. Und dann solltest du dich eben nicht nur als digitaler Account verstehen, sondern das Ganze genauso handhaben wie eine Barbara Schöneberger, Wladimir Klitschko oder auch Madonna, die eben das Ganze professionell sehr, sehr breit aufstellen. Und ich glaube, dass über kurz oder lang werden auch Influencer dahin gehen, dass sie eben nicht nur im Digitalen eine Rolle spielen, sondern eben auch für die breite Bevölkerung relevant werden. Oder sie werden nicht relevant sein. Und umgekehrt wird es so sein, dass Stars, die wir aus anderen Gründen kennen, weil sie Sportler sind, weil sie in der Wirtschaft erfolgreich sind oder weil sie vielleicht wie Verona Feldbusch Pot auf andere Art und Weise bekannt werden, dass die natürlich auch im Digitalen stattfinden müssen. Und die Grenzen sind jetzt schon teilweise fließend und ich glaube, sie werden auch noch viel mehr ineinander übergehen.
Wenn wir nochmal bei dem Influencer-Thema bleiben, wenn du jetzt mit einem Unternehmen in Kontakt kommst, wo du das Gefühl hast, dass dieses Thema eine Rolle spielen sollte, also wenn ich alles ja richtig verstanden habe, ist es so, du machst durchaus PR, aber du machst im Prinzip auch andere Felder, die Kommunikation und wie du sagst, ja Öffentlichkeit herstellen. Gibt es für dich ein Grundgerüst, wo du sagst, da macht das Thema Influencer grundsätzlich Sinn?
Ja, also wir arbeiten tatsächlich so, dass wir uns mit unseren Auftraggebern, bevor wir denen auch sagen, wie teuer wir sind oder wie viel Geld wir von denen haben wollen, setzen wir uns mit denen zusammen und machen einen Workshop. Und dieser Workshop ist ziemlich umfangreich. Und am Ende des Workshops sind die total genervt von uns, weil wir ihnen Fragen in den Bauch gestellt haben, bis hin zur Frage, was denn die Mutter des Gründers früher beruflich gemacht hat. Die verstehen nicht, warum das für uns relevant ist. Für uns sind aber gute Geschichten relevant. Und gute Geschichten findest du eben nicht zwangsläufig irgendwie auf der Presseseite eines Unternehmens oder in einer Pressemitteilung, sondern dann musst du auch mal bohren und wirklich neugierig sein und Fragen stellen. Und natürlich sprechen wir auch über die Zielsetzung eines Unternehmens. Und wenn ein Unternehmen ein tolles Produkt hat oder ein bildgewaltiges Kampagnenmotiv entwickelt, dann macht das Thema Influencer-Marketing oder Influencer-Relations durchaus Sinn. Und dann sollte man sich darüber auch Gedanken machen. Und dann gibt es andere Unternehmen, die an uns herankommen oder herantreten, wie im Frühjahr dieses Jahres ein Pharmakonzern, der in einem Fachmedium gelesen hat, dass Influencer-Marketing jetzt so the next hot shit ist und die damit auch was machen wollten und ein paar YouTuber reinholen wollten. Und dann habe ich gesagt, aber warum denn? Also was ist denn eure Zielsetzung? Und dann meinten die, ne, weil Influencer-Marketing jetzt so durch die Decke geht. Und dann meinte ich, nee, wisst ihr, dann macht das mal lieber nicht. Also macht, egal was ihr macht, mit einer klaren Zielsetzung. Weil wenn ihr keine klare Zielsetzung habt, dann seid ihr auch nicht imstande, am Ende erfolgreich zu arbeiten, weil ihr euch dann irgendwelche Kennzahlen hinterher konstruieren müsst, um eure Arbeit einem Vorgesetzten gegenüber schön zu reden. Und so wollen wir nicht arbeiten. Also es gibt bestimmt irgendwelche Dienstleister, die das dankend annehmen, weil da tolle Budgets dahinter stecken. Aber für uns ist es schon wichtig, dass wir auf Ziele einzahlen können, die auch wirklich unternehmerisch Sinn machen, weil wir dadurch natürlich auch Folgeaufträge generieren können und dadurch dann eben auch eine fruchtbare Zusammenarbeit vielleicht sogar über mehrere Jahre entsteht und es nicht darum geht, jetzt kurzfristig irgendwo eine Kampagne auf die Beine zu stellen.
Apropos Geld verdienen und Folgeaufträge. Du bist selber Podcaster. Und ich glaube auch ganz erfolgreich, weil ihr habt immerhin die nächste Stufe genommen und seid jetzt mit der W&V unterwegs, richtig? Wie funktioniert das für dich in deinem Kontext?
Auch da, ich hatte das nicht geplant. Ich hatte letztes Jahr über Weihnachten einen Artikel geschrieben, Podcasts, die ich wahnsinnig gerne höre und die mich inspirieren und die mir etwas geben und dann eben gewisse Podcasts vorgestellt und dann ist Timo Lommatsch, den ich auch über Twitter, ich glaube 2008 kennengelernt habe und 2009, 10 sowas in dem Dreh persönlich getroffen habe, ist an mich herangetreten und meinte, Mensch, wie toll, ich hatte ja früher einen wirklich guten und auch guten Erfolg, also guten und erfolgreichen Podcast, wollen wir nicht zusammen einen Podcast machen und ich, nee, du, ich habe wirklich keine Zeit, ich habe mich selbstständig gemacht, das kriege ich nicht hin und der super, das machen wir jetzt einfach und wirklich, der hat einfach nicht nachgelassen und jedes Mal, wenn ich mit einem Nein um die Ecke kam, dann hat er auf taub gestellt und irgendwann im Februar haben wir dann tatsächlich den ersten Podcast aufgenommen und ja, und so machen wir das jetzt. Also wir versuchen das irgendwie in unseren Arbeitsalltag zu integrieren. Anders als du das jetzt hier machst mit einem professionellen Setup, machen wir das, leider hört man das auch, über Skype, weil Timo zu seinem Leidwesen im schrecklichen Hannover sitzt und von dort aus arbeitet und ich in der Regel in Berlin bin und unsere Gäste halt überall im Bundesgebiet verstreut sind. Wir nehmen das halt eben auch da wieder dezentral über Skype auf. Die Tonqualität ist mit Sicherheit noch ausbaufähig. Die Inhalte, glaube ich, sind aber trotzdem ganz gut, weil wir einfach super spannende Leute zu Gast haben und für uns die Zielsetzung war mit diesem Podcast, wir wollen von unseren Gästen lernen. Wir wollen denen so viele Fragen stellen, dass wir hinterher schlauer sind als vorher. Und das funktioniert bis hierhin ganz gut. Wir hatten vor allem einfach wahnsinnig spannende Gäste. Magnus Hüttenbrand von TUI, Magdalena Rogel Microsoft, Peter Tauber als Generalsekretär der CDU, Frank Behrendt, jetzt Serviceplan, Philipp Schindega von der Telekom, Tijen Onaran, die Women in Digital gegründet hat, Kerstin Hoffmann und so weiter und so fort. Jetzt gerade vorhin auch einen Podcast mit Brigitte Zypries, unserer Wirtschaftsministerin, aufgenommen. Wenn dieser Podcast gesendet wird, ist der schon online verfügbar.
Es wird auch dafür einen Link geben.
Danke. Und ich glaube, wir haben einfach das große Glück, dass wir beide ein sehr gutes, vitales, großes Netzwerk haben und die Leute, die wir ansprechen, ob sie nicht Lust haben, bei uns zu Gast im Podcast zu sein, gerne ja sagen und jetzt natürlich durch die neue Partnerschaft mit der W&V auch nochmal ein etwas anderes Standing haben, um auf Leute zuzugehen, die wir vielleicht noch nicht kennen und die vielleicht auch in dem einen oder anderen Konzern sitzen und sagen, okay, klar, für die W&V mache ich etwas. Am Ende ist es so, dass wir von der W&V wirklich auch maximales Vertrauen bekommen und das Redaktionsteam dort gesagt hat, macht, so wie ihr es bisher gemacht habt. Für uns ist das Content, den wir so nicht ohne weiteres abbilden können. Was ich auch wieder sehr spannend finde, wie sich Journalismus tatsächlich entwickelt. Journalismus wird halt auch, wenn man ihn so denkt wie die W&V, und ich habe dafür sehr viel Sympathie, viel mehr Plattform, als dass du alles selber produzieren muss, weil man natürlich auch sich die Frage stellen muss, Medienhäuser werden immer kleiner, es gibt immer weniger Journalisten, weil die natürlich teuer sind und die Produktion von Medieninhalten teuer sind. Aber wenn gute Medieninhalte ohnehin produziert werden, warum sie dann nicht auf der eigenen Plattform stattfinden lassen? Ich meine, das ist das Wesen eines Links im Internet, dass man auf etwas hinweist, was wertvoll für die eigenen Leser und User sein könnte. Und viele Medien hatten über Jahre und mittlerweile Jahrzehnte nicht das Selbstbewusstsein, einen Link zu setzen. Umso respektabler finde ich, wenn es eine Redaktion wie die W&V und auch natürlich einige andere gibt, die so selbstbewusst sind und sagen, wir müssen nicht mehr alles selber produzieren, wir sind stark genug und unsere Marke stark genug, dass auch andere davon profitieren können, vor allem aber, dass unsere User davon profitieren können.
Das ist ja quasi schon ein schönes Schlusswort. Da haben wir hinten raus schön noch den Podcast im Podcast beworben. Das finde ich gut. Talking Digital.
Ganz genau.
Darunter findet man den.
Talking Digital. .de, ganz genau. Ansonsten auf der W&V, bei iTunes und auf Twitter, wenn ihr irgendetwas zu Inhalten kommentieren wollt, die wir bei Talking Digital diskutieren, dann gerne mit dem Hashtag Talking Digital, damit wir sie schneller und leichter finden können.
Ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Der Medienrot Podcast. Powered by Landau Media.